Heute haben wir hier einfach 29 Grad und ich bin im Spätdienst. Oh, Schwitze ist also vorprogrammiert. Hast du ein paar gute Tipps für mich und für meine Patientinnen natürlich, wie wir diesen Dienst gut überstehen können?
Oder habe ich tatsächlich einige und die verrate ich dir auch gerne in unserer neuen Folge.
Pflegebedürftige Menschen gehören zu den vulnerabelsten Gruppen bei extremer Wärme und auch für uns Pflegende bedeutet die Sommerzeit eine besondere Belastung. Und heute geht es darum, wie ihr Risiken erkennt, wie ihr richtig reagiert und gleichzeitig auch auf euch selber achtet. Und am Ende bekommt ihr nochmal eine Spezialrubrik von uns, nämlich mit Tipps, die ihr garantiert in keinem Lehrbuch findet. Hi Vanessa.
Hi. Ja, da bin ich mal gespannt, weil ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist, aber bei uns ist es aktuell auch echt total heiß. Richtig von 0 auf 100 ist die Hitze gekommen. Da passt das Thema hervorragend rein, um mal ein bisschen zu schauen, wie sieht das eigentlich in unserem Bereich aus und wie sieht das mit dem Gesundheitsrisiko aus bei solchen Temperaturen?
Ja, hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Also bei mir ist es auch sehr, sehr heiß und auch die Wiese ist so richtig ausgetrocknet, sieht aus wie in der Wüste. Man merkt schon, es ändert sich, aber auch zu dem Thema, was sich so ändert in der Hitze, in den Hitzewellen oder in den Sommern, da hast du uns auch ein bisschen was mitgebracht. Aber dein Stichwort war auch diese Gesundheitsrisiken.
Ja.
Und wir wissen ja, dass Hitze ein Stressfaktor ist auf den Organismus und besonders bei älteren und chronisch kranken Menschen, aber natürlich auch bei uns. Und da gibt es Komplikationen, die eintreten können. Und da gibt es halt auch für uns Pflegende, die eine Schlüsselrolle einfach in der Früherkennung und in der Prävention sind, ein paar Dinge, wo wir einfach drauf achten müssen.
Ja, absolut. Aufgrund des Klimawandels ist es immer wichtiger, dass wir da Hitzeprävention und Hitzeanpassungen vornehmen. Ich meine, Klimawandel ist ja jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Hitzeereignisse, die wir weltweit haben, ja immer häufiger werden, immer länger sind und immer intensiver sind. Dass wir wirklich davon reden, dass die Anzahl der warmen Tage und eben auch Nächte deutlich zugenommen haben. Und von einer Hitzewelle spricht man übrigens, wenn mehrere Tage und Nächte mindestens tagsüber 28 Grad und nachts 20 Grad sind. Und wenn das eben über viele Tage der Fall ist, dann spricht man laut Definition von einer Hitzewelle. Und das hat immer mehr zugenommen, weltweit, aber auch in Deutschland. Belastung für Körper und Geist, du hast es eben gerade schon angesprochen, bis hin zu gesundheitlichen Schäden, die dadurch kommen können. Gilt es auf jeden Fall mal in unserer heutigen Folge hier ein bisschen anzuteasern. Obwohl, mich hast du direkt gehabt mit, es gibt doch Tipps, die nicht im Lehrbuch stehen. Ich würde jetzt gerne direkt zu diesem Punkt schon mal springen. Aber vielleicht sollten wir erst mal über so dieses Ganze drumherum sprechen. Wollen wir anfangen mit den Pflegebedürftigen?
Ja, die Komplikationen grundsätzlich, glaube ich, sind da auch wichtig.
Ja.
Die sind ja für beide. Es ist ja nicht nur wichtig für die Zupflegenden, sondern auch für die Pflegekräfte selber. Und wir haben ja Exsikose, brauchen wir niemandem erzählen, was das bedeutet. Das ist die Austrocknung.
Ja.
Wir können Hitzeschlag, Hitzekollaps bekommen. Es gibt das Delir oder die Verwirrtheit. Und es gibt auch Kreislaufschwächen bis hin zum Multiorganversagen, gerade bei starker Belastung. Das vergessen viele, gerade bei den alten Menschen. Ich habe das selber schon erlebt auch. Oder auch bei Kindern.
Ja.
Gerade in der Hitze, in Verbindung noch mit wenig Trinken. Kreislaufversagen bis hin zum Multiorganversagen. Und es gibt aber auch Punkte, und da kommen wir jetzt auch zu dem, was du gesagt hast, wie wir eigentlich erkennen, dass jemand unter Hitze leidet. Bei beiden, so bei dem Pflegebedürftigen, aber auch eben beim Personal.
Ja, also du hast ja schon einige Punkte gerade genannt. Die waren mir ein bisschen zu schnell, deswegen möchte ich hier nochmal Step by Step in die Runde gehen. Hitzebelastung, mögliche Folgen. Du hattest schon Exsikose genannt. Du hattest Verwirrtheit, Benommenheit, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Herz-Kreislauf-Versagen. Tatsächlich würden mir so die Vorboten, sag ich mal, einfallen. Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schwindel, Übelkeit, Verwirrtheit. Verwirrtheit kenne ich vor allen Dingen von meiner Oma. Wenn es heiß wird und sie wenig trinkt, da ist sie ganz schnell nicht mehr sie selber. Und man muss ja auch sagen, wenn es zu Erschöpfung und Schwindel zum Beispiel kommt bei Pflegebedürftigen, dann wiederum ist ja auch zum Beispiel das Sturzrisiko entsprechend erhöht. Das ist ja dann auch nochmal eine Folge, die daraus resultiert. Es kann ja dann zu Fieber kommen, zu Krämpfen, Hitzeerschöpfung, naja, und halt wirklich zu lebensgefährlichem Hitzeschlag, ne, wo dann die Körpertemperatur deutlich steigt. Starkes Schwitzen, was dann zur Dehydration führen kann, sehen wir dann vor allen Dingen im Krankenhaus sehr oft.
Schüttelfrost sogar, obwohl es heiß draußen ist.
Ja, richtig. Und ein wichtiger Punkt, den würde ich auch noch anbringen, ist, dass bei der Hitze auch Medikamente eine verschiedene Wirkung haben können. Einfach eben durch den Kontext der Hitze wird das dann eben verändert, was auch gesundheitsschädigend sein kann und gefährlich sein kann. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass an heißen Tagen es vermehrt zu Krankenhauseinweisungen kommt. Das sind dann Lungen- und Nierenerkrankungen, Diabetes, Hitzeschlag, Exsikose, die wir eben auch schon genannt haben. Auch da gilt es dann ein bisschen darauf zu achten, wo könnten potenziell Probleme lauern, wo muss man eben nochmal hingucken, was muss man vielleicht auch anpassen. Weil ich glaube, die Liste haben wir jetzt gerade schon der möglichen Folgen, die ist auf jeden Fall lang.
Es gibt aber eine Sache, die auch ein typisches Anzeichen ist, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Und zwar ist das sehr dunkler und konzentrierter Urin. Wenn ich wenig Flüssigkeit zu mir nehme, es ist sowieso ein Anzeichen, nicht nur, ob jemand unter Hitze leidet, sondern dass er einfach wenig trinkt.
Ja.
Kann sein, dass er wenig trinkt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass einfach ein Flüssigkeitsmangel besteht. Und gerade bei extremer Hitze oder auch jetzt im Sommer ist das auch nochmal ein sehr eindeutiges Indiz, dass einfach mit dem Flüssigkeitshaushalt was nicht stimmt. Parallel dazu kann natürlich ganz viele andere organische Ursachen können da sein. Das muss man sagen. Und was du mit den Medikamenten gesagt hast, ist ja auch so, durch die Hitze können ja viele Menschen auch tachykard werden, also auch einen schnellen Puls haben oder der Blutdruck, also sie sind hypoton, dass der Blutdruck einfach nach unten geht. Und wenn ich dann vielleicht auch Blutdruckmedikamente oder sowas habe und dann aber noch sowieso tachykard bin oder hypoton, dann ist das ja auch wieder so eine Sache dann. Da wirklich auch als Pflege, wir Mitarbeitenden aus der Pflege, da wirklich auch explizit darauf achten und einfach auch die Ärzte manchmal darauf hinweisen.
Ja,
das und das Medikament ist sonst nicht typisch, aber jetzt gerade ist es halt so und so. Und vielleicht kommt es ja durch die Hitze.
Ja, richtig. Die Hitzeresilienz der pflegebedürftigen Menschen ist einfach nicht mehr so gegeben, wie es dann zum Beispiel bei uns jüngeren Menschen ist. Unser Körper kann sich besser anpassen, ist widerstandsfähiger bei der Hitze. Auch uns belastet das. Wir gehen da ja gleich nochmal genauer rein. Aber wir sind dann noch resilienter als Menschen im hohen Alter. Und das gilt es da wirklich immer im Hinterkopf zu haben. Achtung, so gut kann der Körper sich da aufgrund der Hitze nicht mehr anpassen. Und sowas wie Herz-Kreislauf-System, die sind auch generell in ihrer Leistung reduzierter im Alter.
Ja, ist so. Wir wissen ja auch, dass gerade bei älteren Menschen oder auch bei Menschen, die krank sind, oft das Durstempfinden fehlt.
Richtig.
Wir müssen Flüssigkeit wirklich aktiv anbieten. Wir müssen das regelmäßig tun, sichtbar tun, individuell tun. Und wir sollten auch darauf achten, was möchte unser Gegenüber denn? Also möchte er lieber Wasser oder ist es vielleicht mit einem ungesüßten Tee oder mit einer Saftschorle oder mit einer Suppe oder Wackelpudding oder was auch immer?
Ja.
Vielleicht am besten so. Und klar, wir reden über Trinkbilanzierung.
Ja.
Ganz klar, gerade im Sommer, dass das einfach auch für uns als Sicherheit ist,
ja,
dass wir sagen, okay, es wurde angeboten, falls es mal zu einem Notfall kommt, zu einem Zwischenfall, zu einer Klinikeinweisung. Und es gibt ja auch ganz viele Trinkhilfen.
Richtig.
Wo einfach sich vielleicht auch Routinen ändern im Sommer für unser Gegenüber, für die zu Pflegenden.
Ja, ich gehe da immer auf den Trick zurück. Ich benutze dann sehr gerne kleinere Gläser, teilweise wirklich wie so ein Schnapsgläschen. Und entweder ich trinke gemeinsam mit den Leuten, dass man eben nochmal so kommen, wir stoßen hier nochmal an und ein kleiner, der geht noch, den können wir uns jetzt hier nochmal in den Kopf schütten. Das finden die meisten einfach lustig. Sie kennen diese Rituale ja meist aus gesellschaftlichen Kontext, wenn man irgendwie Alkohol trinkt. Das kommt immer ganz gut an und man hat ein schnelleres Erfolgserlebnis, wenn dieses Glas leer ist. Je kleiner das ist, wenn das so ein 400 Milliliter Fassungsvermögen Glas ist, oh, da hast du ja das Gefühl, das kriegst du niemals leer. Aber so ein kleines, ich finde deine Idee auch sehr gut, dass man da wirklich drauf achtet, dass man da einen unterschiedlichen Geschmack dann vielleicht rein hat. Je nachdem, was die Menschen mögen, da geht das Ganze dann nochmal viel schneller und viel besser runter.
Ja.
Deswegen Flüssigkeitsaufnahme ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir pflegebedürftige Menschen unterstützen können bei der Hitze.
Du hast jetzt schon zum Ende was verraten.
Oh, verdammt.
Kleiner Spoiler.
Ja, man sollte mit mir auch keine Serien gucken, da läuft es ungefähr genauso. Ich würde direkt noch in eine weitere Unterstützung reingehen, die wir anbieten können, und das ist der klassische Hitzeschutz. Darauf achten, dass pflegebedürftige Menschen nicht um 13 Uhr in der Mittagssonne auf ihrem Balkon sitzen, ohne Sonnenhut, ohne Sonnencreme, ohne Sonnenbrille, ohne Schatten, sondern, keine Ahnung, sich einfach nochmal ihre Sommerbräune abholen möchten, dass sowas eben einfach überhaupt nicht geht. Ich meine, ich habe es jetzt extra richtig krass dargestellt. So krass braucht es ja noch nicht mal sein. Es reicht einfach schon, dass wenn man ohne einen Sonnenschirm oder so draußen sitzt, wenn wir einfach mal so 30 Grad plus haben, dann sind so gewisse Mittagszeiten wirklich nicht empfohlen für niemanden, da groß draußen rumzulaufen und da, ich sag jetzt mal, die Sonne zu genießen.
Ich finde es halt auch wichtig, dass wir über die Räume nachdenken, weil wir haben nicht alle Menschen können sich selbstständig aus den Zimmern bewegen oder fortbewegen, sondern es kann ja auch sein, und das habe ich selber schon erlebt, dass die Sonne sich so dreht und wir wissen, wie groß die Fenster in Kliniken, Einrichtungen häufig sind und wie viel Sonne die aufnehmen. Und es gibt nicht überall auch Jalousien oder sowas, sondern dass wir da über so Sonnenschutzfolien nachdenken oder über Thermovorhänge und dass die Sonne nicht auf die Menschen scheint. Und ich kenne es aus der Klinik, große Fenster, die Sonne scheint durch die Fenster auf die Menschen und die sitzen, liegen im Bett und schwitzen und im besten Fall scheint die Sonne noch auf die Infusionsständer und dementsprechend auch auf die Medikamente und da müssen wir einfach gut drauf achten, wie dreht sich die Sonne, weil nur weil jetzt gerade Schatten ist, kann das in 2 Stunden auch schon wieder anders aussehen.
Ja, ich möchte da, ich weiß, jetzt spoilere ich schon wieder, aber es passt gerade so gut. Ich möchte da auch noch eine App empfehlen, das ist eine UV-Warn-App, die auch von der WHO empfohlen wird. Und zwar heißt die SunSmart, also wirklich Sun wie die Sonne und Smart. Die ist kostenlos und da wird einem nicht nur gezeigt, wie der UV-Index aktuell ist, wie er werden soll, sondern auch die Zeitspanne am Tag, wo Sonnenschutz empfohlen ist. Und da mag man gar nicht meinen, also ich habe die jetzt gerade mal für mich geöffnet. Wir haben es jetzt kurz vor 11 Uhr am Vormittag. Und seit 9 Uhr ist schon Sonnenschutz empfohlen bei mir hier in Braunschweig. Bis 17 Uhr übrigens heute. Und das sind so für mich Zeiten, wo ich selber dann immer verwundert bin, ah krass, anscheinend hat die Sonne jetzt schon so viel Kraft, dass man sich schützen muss. Und die App gibt nicht nur den UV-Index vor und eben die Zeiten und natürlich generell, wie der Tag eben so ist, sondern gibt auch Beispiele, wie man sich schützen kann. Dass man was Langärmliches tragen soll, dass man Sonnencreme benutzen soll, dass man eine Kopfbedeckung nehmen soll oder sich im Schatten aufhalten soll und wo man Schatten findet, unter Bäumen zum Beispiel, in Häusern. Das Ganze ist dann immer nochmal schön erklärt und wirklich ja ganz einfach zu nutzen. Es ist halt, wie gesagt, einfach eine App für jeden Standort der Welt und das direkt mal hier reingebracht.
Das ist voll gut. Das ist auch nochmal einfach wichtig zu sehen und auch zu wissen. Es macht ja auch nochmal, das Bewusstsein schärft es ja auch nochmal. Wie gehe ich wirklich mit Sonnenschutz? Nicht nur, das meine ich nicht nur die Creme auf der Haut, sondern auch, wie du schon gesagt hast, Kleidung und so. Ich finde auch, gerade alte Menschen frieren ja immer.
Ja.
Und gerade im Sommer ist das immer so eine Gratwanderung auch für uns zu sagen, okay, ich sehe sie frieren, also ihnen ist schnell kalt, aber mit dem Wollpulli, die kriegen ja trotzdem irgendwie einen Hitzestau.
Ja.
Auch da finde ich, ist es wichtig, dass man im Team und auch mit den Angehörigen kommuniziert über bestimmte Hitzeschutzmaßnahmen, dass auch vielleicht die Angehörigen mal mit ihrem Angehörigen sprechen können.
Ja.
Oder vielleicht auch da der Zugang einfach besser ist, gerade bei dementiell veränderten Menschen. Und dass man auch im Team klare Absprachen hat, an die man sich hält. Wie sind die Trinkkontrollen? Wie ist das mit den Medikamenten? Wie ist die Raumgestaltung vielleicht auch, dass man das Bett eben nicht am Fenster hat, und sondern woanders, wenn es möglich ist.
Welche Materialien werden getragen? Weil du es gerade mit dem Wollpulli gesagt hattest, da wäre ja ein anderes Material dann zum Beispiel besser.
Ja, lieber ein leichtes Ding und noch eine Jacke drüber oder so, wo man klar dem Bewohnenden in dem Fall vielleicht auch suggeriert, sie haben viel an, aber kein Wollpulli. Wichtig an alle da draußen, tragt das in die Pflegedokumentation ein. Also nicht nur für MDK-Prüfungen oder so, sondern alles, was da passiert zum Thema Hitzeschutz, also alles andere sowieso auch, aber auch zum Thema Hitzeschutz, so klein, wie es vielleicht die Maßnahme erscheint, wo man dann denkt, so, ach nee, brauche ich nicht dokumentieren. Doch, dokumentiert's.
Zumal das ist eine wichtige Kompetenz, über Hitze aufzuklären und Hitzeschutz. Ich meine, wir beraten und anleiten da, wir sehen das Thema, wir sehen die Risiken und bieten Lösungen an. Das gehört definitiv zu unserem Tätigkeitsumfang, der entsprechend dokumentiert gehört. Deswegen, ich finde das auch einen sehr wichtigen Hinweis. Jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber gesprochen, wie es mit Pflegebedürftigen aussieht, dass sie ein hohes Risiko haben, wie es zu schützen gilt, was es da so für Punkte gibt, also Hitzeschutz, für Abkühlung sorgen, Flüssigkeitsaufnahme. Aber wir haben ja nicht nur die Pflegebedürftigen, die in der Hitzezeit belastet sind, sondern einfach auch unsere Berufsgruppe, die professionelle Pflege. Wir sind der Hitze ebenfalls ausgesetzt. Was hast du da für Tipps, die du mitgeben kannst, Janine?
Ich habe ja selber meine Station geleitet und die war auch in einem Bereich, der halt wirklich sich sehr aufgeheizt hat. Und Es gibt ja Hygienevorschriften im Krankenhaus. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und da waren viele Mitarbeitende, die ihre Hosen hochgekrempelt haben und ihre Ärmel und so. Und das darf man einfach nicht. Das ist ja so ein Hygieneding. Und wir haben dann uns mit der PDL nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, so, hey, ein Hosenbein hochgekrempelt ist halt was anderes, als wenn man eine kurze Hose trägt oder so, bis unter die Knie natürlich. Und wir haben uns dann auch darauf committed, dass es an Tagen über so und so viel Grad auch mit dem Betriebsrat zusammen, dass man die Hose hochkrempeln darf. Es gab viel Eis. Wir haben viel Eis bekommen von der PDL oder auch mal vom Marketing oder sowas. Und wir hatten Ventilatoren, die dann auch wirklich durch die, wie heißt das nochmal, die Menschen, die die Elektronikgeräte im Krankenhaus und in den Einrichtungen überprüfen, dass die auch wirklich sicher sind.
Die vom TÜV?
Ja, genau. Da hatten wir Ventilatoren für die Patientenzimmer und auch für uns. Da gab es aber klare Richtlinien. Es gab klare Richtlinien, nicht in der Übergabe, weil auch Leute dabei waren oder Menschen dabei waren, die empfindlich auf Ventilatoren, nicht während des Medikamentenstellens zum Beispiel den Ventilator anmachen und so weiter. Das mit klaren Richtlinien. Und dann gab es natürlich diese Lüftzeiten. Und ich habe dafür gekämpft, dass wir andere Dienstkleidung bekommen, weil für den Sommer und für den Winter unterschiedlich, weil die war wirklich sehr atmungsinaktiv. Und es wurde sogar darüber nachgedacht und auch dann angefangen anzuschaffen. Das dauert halt, es ist immer ein Prozess, das geht nicht in einem Sommer.
Natürlich.
Sondern dann braucht man manchmal 3, 4 Sommer. Aber auch das war einfach da. Und bei uns war es auch so, wir haben uns gegenseitig immer zum Trinken angehalten oder den Kollegen auch Möglichkeit gegeben, Pause zu machen. Zu sagen so, hey, du hast jetzt wirklich schwer gearbeitet und jetzt geh doch mal und mach 5 Minuten Pause, geh doch mal kurz, wir hatten so eine kleine Terrasse, da war Schatten, geh doch mal kurz auf die Terrasse, atme durch, trink was, dass man aufeinander Acht gibt. Wie war's bei dir?
Die Sachen, die du gerade gesagt hast, die kann ich alle nur bestätigen. Ich möchte noch Kühltücher hinzufügen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind, ja, ich sag mal so ein bisschen wie Handtücher, die kühlende Wirkung haben. Das ist natürlich dann auch während der direkten Patientenversorgung jetzt nicht so der Fall, dass man die da benutzen kann. Die kann man sich dann gut zum Beispiel über die Schulter legen, auf die Oberschenkel oder so, je nachdem, wo es einem da am besten gefällt. Aber wenn man Pause macht, wenn man dokumentiert, da ist das auf jeden Fall hervorragend. Die sind auch nicht nass oder sowas, sondern sind wirklich aus so einem ganz weichen, angenehmen Material. Die kühlen, wie auch immer das Ganze funktioniert. Das müsst ihr einfach mal bei Google eingeben. Die gibt es zu unterschiedlichen Preisen. Ich sag mal, das fängt so bei 6, 7 Euro an, können aber auch teurer sein. Das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung meinerseits zu deinen, die du schon alle genannt hattest. Bei baulichen Maßnahmen ist ja dann zum Beispiel immer so ein bisschen schwierig, die kurzfristig vorzunehmen und da zum Beispiel blickdichte Jalousien an den Fenster anzubringen, dass man da wirklich so richtig abdunkeln kann und so. Das wäre natürlich der Goldstandard, dass man da direkt baulich schon schaut. Aktuell ja nicht immer gegeben. Da muss man mit dem arbeiten und leben, was man da so zur Verfügung hat. Da sind Kühlhandtücher gut.
Kühlhandtücher sind gut. Und da hast du ein Stichwort gesagt, es gibt auch Kühldecken. Also gerade für Bewohnende oder PatientInnen, die im Krankenhaus sind, es gibt Kühldecken. Also es sind Decken, die, wenn du dich damit zudeckst, kühlen die. Obwohl die nicht mit Strom oder irgendwas sind. Gibt es auch. Also kann man auch mal suchen, recherchieren danach. Kann ich auch sehr empfehlen, weil ich habe nämlich selber eine. Und wenn das vom Brandschutz her erlaubt ist, dann auch gerne über Folien an den Fenstern nachdenken. Von außen geklebt, so eine Reflexionsfolie, das halbe Fenster, weil es ist dann immer ein bisschen dunkler im Zimmer. Aber gerade bei Fenstern mit hoher Sonneneinstrahlung nachfragen, ob es möglich ist.
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz lange gequatscht hier. Die Rohfassung unseres Podcasts ist jetzt bei 21 Minuten. Ich glaube, wir kommen vielleicht so bei 20 raus und haben noch 2 wichtige Themen. Einmal die Tipps, die in keinem Lehrbuch stehen. Da hast du ja schon das Richtige gesagt mit deinen kleinen Schnapsgläschen oder mit deinen kleinen Gläschen. Kann man auch Medikamentenbecher ganz gut nehmen.
Ja, richtig. Einfach irgendwas, was man da so zur Hand hat.
Ich finde Eiswürfel, die eingefroren sind, große Eiswürfel, die mit Minze oder mit Beeren oder irgendwas sind, wo die Bewohnenden oder die PatientInnen auch sehen, wie die dann schmelzen und wie die Beeren vielleicht rauskommen und so. Und
ja,
das Getränk füllt sich ja, Eiswürfel sind drin, mit ein bisschen Wasser aufgefüllt. Und wenn die trinken, dann wird es ja weniger, der Erfolg ist da. Und dann füllt sich das ja wieder durch die geschmolzenen Eiswürfel, optisch zumindest. Das Volumen ist sonst immer das Gleiche. Das ist wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, dass man den Pflegewagen im Schatten parkt oder guckt, wo die Sonne hinkommt. Ich habe es oft erlebt, gerade da sind ja oft Medikamente drauf.
Ja, richtig.
Ich habe es oft erlebt, dass Pflegewagen in der Sonne stehen und dann alles sich ein bisschen aufgeheizt hat. Das mit diesen Kühltüchern, was du gesagt hast, ich finde auch mal darauf achten, ob man das darf und auch, ob der Patient das natürlich mag oder unser Gegenüber. Aber feuchte Baumwollsocken finde ich immer wieder mal jemanden, der gerade im Bett liegt oder so feuchte Wickel an den Waden oder sowas zu machen. Nicht bei Fieber, das ist ja wieder
ja
was anderes, aber Das hilft halt auch.
Ja, da muss man aber auch schon immer noch ein bisschen kontrollieren. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, da eisgetränkte Tücher da stundenlang Leuten auf die Waden zu legen und die richtig runterzukühlen. Das muss schon immer auch nochmal kontrolliert und evaluiert werden.
Ja.
Und wie gesagt, nie zu kalt das Ganze.
Nein.
Aber auch da, wir verweisen gleich nochmal auf ein paar Quellen, wo man sich noch mehr Infos zu dem Thema holen kann. Da dann einfach nochmal richtig reinlesen, wenn man die Idee gut findet.
Ich finde aber auch noch einen wichtigen Tipp ist, dass man auch wirklich sich traut, Dienste zu tauschen. Es gibt auch KollegInnen, die bei Hitzebelastung wirklich besser arbeiten können als andere.
Ja.
Und dann seid doch einfach offen dafür, wenn es möglich ist, dass ihr Dienste tauscht. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern das ist einfach Rücksicht. Wenn es natürlich nicht geht, dann geht's nicht. Und man muss ja auch Sachen beachten dabei. Klärt das mit euren Leitungen ab. Aber guckt doch einfach, wenn ihr Mitarbeitende habt, die mit großer Hitze weniger zurechtkommen, ob es möglich ist, auch die Mitarbeitenden damit irgendwie zu entlasten. Und für die Mitarbeitenden habe ich noch einen Tipp, gekühlte Flaschen in den Ellenbeugen. Das ist für mich, wenn ich eine Flasche habe und die ist kalt aus dem Kühlschrank, für mich nicht, für die Pflegebedürftigen. Und ich lege die so in die Ellenbeuge oder lege mir die hier so an den Hals so leicht, dann ist es auch nochmal so ein kleiner kurzer Erfrischungseffekt. Aber das Allerwichtigste ist, dass man den Humor beibehält, dass man Ventilatoren einen Namen gibt, dass man irgendwie Ice-Tea-Challenges macht oder irgendwas. Also, dass man im Team versucht, mit der Hitze auch gut umzugehen, weil dann können wir das auch unserem Gegenüber gut argumentieren und sind einfach gut gelaunt, auch wenn es nicht immer so ist.
Ja, und ich würde sagen, dass das Thema sonst insgesamt auch ein sehr zukunftsträchtiges Thema ist, wo es nicht nur aus unserer Blicksicht jetzt als Pflegekraft drauf zu schauen geht, sondern auch unseren Alltag und unseren Lebensstil entsprechend anzupassen bezüglich des Klimawandels, um zu schauen, wie wir das Problem zukünftig vielleicht irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegen, weil sonst können wir diese Folge hier jedes Jahr aufs Neue wieder einstellen und mit neuen Tipps, weil das Thema uns noch ein bisschen begleiten wird.
Auch ein schönes Schlusswort von dir oder ein Halbschlusswort. Ich habe noch einen kleinen Abschluss und einen Sommer-Special-Hinweis. Bei uns beim Pflegecampus passiert ja auch immer einiges und auch Hitze, wie du schon gesagt hast, ist kein einmaliges Thema und wir bleiben da auch die nächsten Monate dran. Und es gibt was Neues beim Pflegecampus. Von August bis Oktober aktuell 2025, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, erwartet euch da draußen nämlich ein großes Sommer-Special. Es gibt kostenlose Live-Webinare zum Thema KI-Kompetenz in der Pflege. Das ist offen für alle, auch ohne Pflegecampus-Konto. Also ihr könnt euch da alle anmelden. Ihr kriegt den Link jetzt auch hier nochmal in die Shownotes. Da geht es um neue KI-Funktionen und Anwendungen in der Pflegepraxis. Es gibt was Neues aus dem Qualitätsmanagement auch zum Thema Hitzeschutz. Das ist auch gerade für die, die die Live-Demo haben, kostenlos dabei. Der Notfallstandard Hitze zum Beispiel und auch eine exklusive Checkliste. Kostenlos für alle verfügbar in der Testversion. Und wie gesagt, Webinar-Teilnahme ist kostenfrei. Link findet ihr unten in den Shownotes. Und meldet euch gleich an, dann vergesst ihr es auch nicht und teilt die Infos auch in euren Teams, auch ganz wichtig. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ich sage jetzt mal, bleibt gesund und cool, weil es um eine Sommerhitze geht. Das war eine blöde Ausleitung, aber das Schlusswort hast du.
Nö, du, ich würde das einfach gerne so stehen lassen. Bleibt gesund und cool und bis zum nächsten Mal.